Karl-Reinz, in den Internettexten, die auf deiner Homepage sind, beschreibst du ja doch etwas wie eine Erwachenserfahrung.
Na, wenn man, kann man sagen, es ist keine Erwachenserfahrung, sondern eine Todeserfahrung. Also da, wo man einen Tod erfährt, aber beim Sterben nicht stirbt. Und das ist also wo der, die Illusion, dass man beim Sterben stirbt, stirbt. Und dann eben zu dem wird, was beim Sterben nicht stirbt und beim Geborenwerden nicht geboren wird. Und damit eben jenseits von jeder Vorstellung ist. Und das hat dann keinen Prozess mehr. Das ist einfach einmalig passiert ist oder nicht. Diese absolute Erfahrung, dass man unsterblich ist. Und dann ist beim Geborenwerden halt nicht etwas, was lebendig wird. Und beim Sterben nicht etwas, was unlebendig wird. Man ist also ununterbrochen das, was man ist.
Wie ist es dazu gekommen, dass du diese Erfahrung gemacht hast?
Es hat alles zusammengeführt. Kühe melken als Sohn eines Bauerns bis zu Castaneda lesen, bis Drogenerfahrung. Was immer bis dahin passiert ist, hat dazu geführt, dass sich die Wahrnehmung oder das Gewahrsein vor das Gewahrsein gesetzt hat.
In den Internettexten beschreibst du das als Aufeinanderfolge von Zuständen, die über mehrere Jahre sich hingestreckt haben.
Danach gibt es eine Nebeneffekte, die dann dazu führen, dass dann Stück für Stück das, was man sogenanntes Ego nennt, die Geschichte eines persönlichen Ichs, verbrennt.
Wann war das?
Das war 78.
1978. Hast du da in der Zeit zuvor vor allem dich mit Castaneda auseinandergesetzt? Was war in den Jahren, bevor dieses Ereignis?
Ja, ich soll es vielleicht nicht sagen, weil ich hatte ungefähr 5 Jahre davor dieses Peyote ständig genommen. Bewusstseinserweiternden Sachen, die man so nennt. Und dann hat sich wahrscheinlich das sogenannte Gewahrsein dadurch eben dem anderen aufgeschlossen, dieser zweiten Realität, und dann gab es eben diesen unausweichlichen. Aber ich würde es nicht in Beziehung setzen so stark. Es war eine Unausweichlichkeit.
Also es wäre wahrscheinlich auch ohne Drogeneinnahme passiert?
Alles hat dazu geführt, aber man kann nicht sagen, das oder das hat dazu geführt. Wie ich sagte, man ist geboren worden, dann und dann hat es eine Vorbestimmung. Es ist alles eine Bestimmung in sich und nicht etwas, was man bestimmen kann. Oder wenn man jetzt sagen würde, wenn man jetzt 5 Jahre Drogen nimmt oder Peyote nimmt, dass man dann unausweichlich dazu kommt. Man kann vielleicht 100 Jahre, 1000 Jahre das Gleiche machen und es passiert nichts.
Das heißt, du glaubst, man kommt mit einer Bestimmung auf die Welt, deiner Wahrnehmung nach, mit einer Bestimmung, so eine Todeserfahrung in diesem Leben zu machen oder auch nicht?
Nee, das für mich ist ja die Zukunft schon längst passiert. Also in Hinsicht, dass die Zukunft bestimmt, was die Vergangenheit, wie die Vergangenheit zu sein hat, damit die Zukunft so sein kann, wie sie schon ist. Und damit ist jeder Moment der Vergangenheit jetzt, dieser Moment jetzt, bestimmt nicht die Zukunft, sondern die Zukunft, die schon passiert ist, was bestimmt, wie die Vergangenheit zu sein hat, dass die Zukunft so sein kann, wie sie schon ist.
Es ist eine Art Bestimmung, dass manche Menschen so eine Todeserfahrung in ihrem Leben machen und andere Menschen diese Erfahrung nicht machen?
Genau. Da können zwei das Gleiche tun, aber das Resultat ganz verschieden sein. Also zwei können die gleichen 20 Jahre meditieren oder irgendwelche Übungen machen oder Drogen nehmen, was immer dann gleichzeitig passieren könnte, aber das Resultat kann total verschieden sein. Je nachdem, was bestimmt ist.
In diesem Sinne, was würdest du dann Menschen, die nach so einer Todeserfahrung in ihrem Leben suchen oder die anstreben, und das sind ja gar nicht so wenige, was würdest du diesen Menschen dann sagen?
Ich würde ihnen sagen, dass sie jede Nacht machen, die Todeserfahrung. Nicht umsonst nennt man den Schlaf den kleinen Tod. Also jede Nacht geht man in eine absolute Abwesenheit von einer Anwesenheit, von einem Lebendigsein, von irgendeiner Erfahrung von Sein. Und jede Nacht ist man trotzdem. Obwohl man nicht erfährt, dass man ist, ist man. Und jeden Morgen fängt das Lebendigsein wieder an oder die Erfahrung von Lebendigsein, aber man ist halt auch ohne dem, was man ist. Also es ist ganz natürlich eigentlich. Also die Todeserfahrung ist die wesentliche Erfahrung in jedem Leben. Weil der Mensch schläft jede Nacht und wacht morgens wieder auf und weiß nicht, was dazwischen war. Und trotzdem gibt es ihn als. Seine Natur ist nicht unterbrochen.
Möchtest du diese Todeserfahrung von 1978 ein bisschen beschreiben? Was ist da genau passiert an dem Tag?
Es war mehr eine Nacht. es ist so, in der Technik bei der Castaneda, bei Schamanismus, wissen wir, dass man luzides Träumen. Dass man im Traum gewahr ist, dass man träumt. Und dann, weil man die Hände immer zur Verfügung hat, eben so einen ganz subtilen Befehl gibt oder einen Befehl auf sich nimmt, dass man auf seine Hände schaut. Und damit wird man sich gewahr, dass man gewahr ist. Und in dem Moment wacht scheinbar irgendetwas auf, was so normalerweise schläft im Hintergrund. Und das, wenn das erwacht, dann ist es wie ein Sog, was sich auf sich selbst bezieht. Also alles dreht sich auf das, was das ist. Und ist wie ein Staubsauger, das alle sogenannten Wahrnehmungsintentionen auf sich selbst bezieht. Und damit auch jedes wahrnehmende Wesen in sich zurückzieht. Also auf das sich zurückbezieht, was es in seiner Natur ist. Und das ist dann, zu Anfang wehrt sich das Kleine da vorne, wie verrückt. Also ein Todeskampf findet statt, so ein Überlebenskampf. Aber irgendwann gibt es einen Moment von Akzeptanz und dann, peng, ist es ganz weg. Und dann ist diese totale Dunkelheit von Nichtwissen da. Oder von einer Abwesenheit, von irgendeiner Erfahrung.
Im Internet beschreibst du dann auch diese lange andauernden Kopfschmerzen. War das vor der Todeserfahrung oder danach?
Nee, das sind Nebeneffekte. Wo alles sich auflöst, also wo die Energie der... Also das, was Energie ist, alle sogenannten Schlacken der menschlichen und universellen Geschichte verbrennt. Und das tut ziemlich weh.
Das ist in der Zeit danach passiert?
Das ist ein Nebeneffekt. Aber es sind alles Nebeneffekte, sind alles nicht relevant. Das ist alles schon ein Nebeneffekt. Und viele, die zu meinen Gesprächen kommen, die haben schon die Erfahrung gemacht und erleben jetzt die Nebeneffekte. Und die haben Angst davor, was da passiert. Sie wissen nicht, was jetzt passiert. Und dann redet man darüber, dass es eben ganz normal ist, wenn das, was selbst ist, wach ist, dass dann eben diese ganzen Nebeneffekte sind, dass das relative Selbst verbrennt. Und das ist nicht so lustig manchmal. Also auch körperlich sehr schmerzhaft.
Ist das etwas, was du bei jemand anderem, der so eine Todeserfahrung gemacht hat, kannst du das wahrnehmen? Ist das so etwas, kann man sich da untereinander erkennen, sozusagen?
Das ist, sobald er den Mund aufmacht, weiß es.
Wieso?
Weil sobald er was sagt, dann ist es die Leere der Worte, die es verraten. Weil normalerweise ein relatives Ich hat, jedes Wort hat eine Ladung, so eine persönliche Ladung, so was er damit meint, eine Meinung vertritt oder irgendetwas. Weil da, wo diese Meinungslosigkeit ist, wo einfach das Wort kommt ohne eine Meinung, also ohne ein Ziel, also einfach leer ist in seiner, dann ist das, kommt es aus der, wo keiner eine Intention hat. Also mit und ohne Intention, das kann man durch das Wort spüren. Also ob da ein Lehrer ist, der dem anderen was beibringen will, oder ob einfach nur Unterhaltung ist. Also leere Worte, die dann einfach nur Freude der Unterhaltung sind. Und nicht mehr dem anderen sagen will, ich bin besser als du, oder ich weiß mehr als du, oder da gibt es keinen Wettkampf mehr. Also er spricht das selbst zu sich selbst und nicht ein Lehrer zu einem sogenannten Schüler, der dann mehr weiß als der andere und das Ganze. Das ist relatives Ich-zu-Ich-Sprechen. Aber wo es selbst spricht, gibt es keinen Lehrer und keinen Schüler mehr.
Nur weil man die Todeserfahrung gemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass man ein unter Anführungszeichen kompetenter, spiritueller Lehrer oder Weitergeber oder Berichtender von einer solchen Erfahrung ist. Es kann sein, dass man so eine Todeserfahrung gemacht hat und trotzdem noch recht viele Anteile von Ich vorhanden sind und man das dann auch, dass sich dann auch so manifestieren kann, dass man so ein Hierarchieverhältnis den Schülern gegenüber aufrechterhält.
Tja, dann muss der sogenannte Lehrer noch seinen Lehrer finden.
Würdest du das auch so sehen?
Das gibt's. Dann hat sich halt das relative Ego noch sehr überlebt in dem und dann ist halt immer noch ein Meister, der dann auch ein Schüler da die sogenannte Sklaverei noch anbietet.
Wenn man so eine Todeserfahrung, so eine große, wie du sie vorher beschrieben hast, wenn man die einmal gemacht hat, ist die Gefahr gegeben, dass man wieder zurück in diese, unter Anführungszeichen, normale Ich-Haftigkeit zurückfällt, oder ist das eine Erfahrung, die auslöschend für immer ist, oder kann es so ein Kommen und Gehen geben?
Da gibt es kein Kommen und Gehen mehr. Die Auswirkungen können ganz verschieden sein, dass dann trotzdem nach vorne ein Ich vielleicht sich so und so verhält und noch irgendwelche Intentionen hat, aber das ist endgültig. Es gibt dann vorne noch, ob die Nebeneffekte dann voll ausgebrannt sind oder nicht und ob dann noch ein sogenanntes kleines Möchtegernchen da irgendwas als Lehrer spielt, das ist alles okay. Aber diese Erfahrung, wie ich sie meine, die ist nicht mehr rückgängig zu machen. Was meistens die Erwachten beneiden, ist nicht diese Todeserfahrung. Weil Erwachen normal bedeutet, man tritt nur aus dem Relativen ins Nicht-Relative. Also von dem Ich bin der Körper in ein Ich bin der Geist, in das Ich bin rein. Das ist normal Erwachen, aber das ist keine Todeserfahrung. Das ist einfach nur ein Wechsel von Wahrnehmung von einem relativen Sein zu einem nicht relativen Sein. Aber es gibt immer noch einen, der das unterscheidet. Und das ist für mich, dann gibt es einen Lehrer. Der hat einen Referenzpunkt von einem Wachsein, von einem Geistsein, eine Heiligkeit, der dann einem Unheiligen erzählt, wie er heilig werden kann. Das ist für mich nicht die Todeserfahrung. Das ist dann noch rückgängig werden, weil von da kann man wieder zurückfallen in dieses sogenannte Ich bin der Körper, ich bin das Kleine. Weil es immer noch ein Kleines ist, im Verhältnis zu dem, was du bist. Also alle ersten drei sind relativ kleine Referenzpunkte, also relative Beziehungspunkte. Aber der, wo keine Beziehung mehr möglich ist, so, weil man das ist, was vor und jenseits jeder Beziehung ist, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Aber alle drei vorher, die sind alle wieder reversibel, man kann wieder da enden, wo man angefangen hat. Und das, da hat er davon gesprochen. Also da würde ich nicht die Todeserfahrung mit einbeziehen. Das ist noch eine Lebenserfahrung, also eine Lebendigkeitserfahrung. Aber nicht das, wo ich darauf hinweisen möchte.
Das heißt, da gibt es graduelle Abstufungen sozusagen.
Die ersten drei Stufen sind leider eine Rakete, die immer wieder zurückfällt auf die Erde.
Kannst du die noch einmal aufzählen, bitte, diese verschiedenen?
Die erste ist die Realität, wie man sich empfindet, ist ein Körper zu sein. Ein geborener Körper, ein Mensch, der geboren ist und sterblich ist. Das ist die erste Stufe. Der zweite wäre ein einheitlicher Geist, der dann, wo man eben formloser Geist ist, der einfach leer ist und dann schon in der Einheit verweilt. Und dann ist es die Leere und die Fülle, also die Form und die Nichtform, da wechselt es dann zwischen. Und das ist dann normalerweise das Erwachen. Ein Satori ist von dem Förmlichen ins Unförmliche aufzuwachen. Also von einem Schlafen und zu einem Erwachten. Und dann gibt es immer noch ein zu viel, der erwacht ist. Und andere sieht, die nicht erwacht sind. Da gibt es also einen Lehrer und einen Schüler, eine Beziehung dazwischen. Und dann gibt es einen, der erkennt sogar, dass das Erwachen in einem formlosen Zustand immer noch leer ist. Also nicht das ist, was er ist. Dann ist er schon ein Jani, ein weiser Mann. Und ein weiser Mann unterscheidet immer noch zwischen Weisheit und Nichtweisheit. Und von da gibt es immer noch ein Zurück zu dem wieder zurückfallende Ignoranz, weil das ist immer noch relativ. Aber die Todeserfahrung ist halt vor jeder Vorstellung von Tod oder Leben oder was immer man sich vorstellen kann. Und von da gibt es kein Zurück mehr.
Wenn man sich in diesen Vorstufen einmal befindet, wenn man einmal eine Erwachungserfahrung gemacht hat zum Beispiel, gibt es dann Dinge, die man tun kann, um in diese absolute Todeserfahrung sich auch noch hineinfallen zu lassen?
Nee, sobald man im Ich Bin ist, im Formlosen, ist jedes Tun, fällt man sofort zurück in das Ich bin der Körper, ich bin der Intentionskörper. Nee. Es ist alles in sich Gnade, alles vorbestimmt. Es gibt kein Dafür oder Dagegen tun. Wenn es bestimmt ist, kann man nichts dagegen und nichts dafür tun. Wie alles, auch jedem Moment, jetzt ist Gnade in sich. Man kann nicht seinen Finger heben, bevor nicht die Totalität es erlaubt oder überhaupt möglich macht. Also von daher ist alles Gnade in der Hinsicht. Also auch ob dann die dritte Stufe bis zur vierten sich vollzieht, ist nicht bedingt an irgendetwas, was passiert oder nicht passiert. Wenn es sein soll, wird es sein.
So wie du das jetzt beschreibst, da sehe ich aber doch einen Unterschied im Vergleich zu dem, wie ich dich von Talks kenne aus dem Internet oder das eine Buch, das ich von dir gerade lese, Erleuchtung und andere Irrtümer. Da würde man dann denken, so etwas wie Erleuchtung gibt es überhaupt nicht. So wie du das aber jetzt beschreibst, gibt es da schon eben verschiedene...
Es gibt die Erleuchtung, aber die Erleuchtung, von der ich spreche, kreiert keinen Erleuchteten. Es gibt sie. Die Erleuchtung wäre der Wegfall eines Unerleuchteten. Also da, wo es gar keine Frage mehr nach Erleuchtung gibt, das nennt man Erleuchtung. Aber da, wo ein Unerleuchteter zu einem Erleuchteten wird, das ist eine relative Erleuchtung, die ist falsch.
Okay, aber man kann sich darauf einigen, es gibt eine absolute Todeserfahrung, die man in diesem Leben machen kann.
Im Leben kann man die nicht machen. Die hat nichts mit dem Leben zu tun, wie man es kennt.
Aber trotzdem würdest du sagen, dass so eine Todeserfahrung etwas Erstrebenswertes ist?
Das ist die Sehnsucht, nach der sich jeder sehnt. Jedes relative Wesen sehnt sich nach Unbedingtheit, also nach ewigem Sein. Weil die Angst, die es als relatives Leben hat, immer in sich Zweifel hat, das Sein, Existenz bedeutet, immer ständige Existenz anzuverweilen. Die Sehnsucht in jedem Wesen ist, nach keiner Angst zu haben. Und diese Angstfreiheit ist nur da, wo du bist, was du bist. In jedem anderen Zustand gibt es Angst. Ein Ängstlichen. Und nur zu sein, was du bist, und sich Das ist die Freiheit von Angst. Weil da gibt es gar keinen, der ängstigen könnte. Also eine vollkommene Abwesenheit einer Möglichkeit von Angst. Und allein das ist die Freiheit von Angst. Und eben das zu sein, was man ist, kann man nicht erringen durch irgendetwas, was man tut oder nicht tut. Weil alles, was man dann wünscht und dann erfahren kann oder als Ziel sich setzt, kann nicht sein, was man ist. Weil das, was man ist, wenn man nicht verloren hat, wird man es auch nicht wiederfinden in etwas, was Traum ist. Das ist das Problem dabei. Alles, was du dann findest, kann nicht sein, was du bist. Und alles, was du findest, ist auch immer noch verschieden von dir. Also jedes Finden und Empfinden von Sein ist schon ein etwas, wo du etwas gefunden hast. Weil jedes Gefundene ist wieder Verlust, kannst du wieder verlieren. Und deshalb gibt es Verlustangst. Und diese Verlustangst ist die Hölle. Aber deine Natur ist dieser Irrtum, dass man die Natur denkt, verlieren zu können, die man ist. Das ist Wahnsinn. Weil das ist die Verrücktheit, dass man sich aus seiner Absolutheit in etwas Relatives wähnt. Also vorstellt, etwas Relatives zu sein. Und das ist Angst. Und das ist unerträglich. Und dann ist jeder menschliches Wesen, jedes Wesen an sich bedingt oder hat in sich den Samen, nach dem zu streben, was es ist.
Können wir uns darauf einigen, es ist ein Frieden, mit dem man dann immer...
Das ist eine Konfliktfreiheit. Man hat keinen Konflikt mit sich selbst. Weil man ist das die Wirklichkeit, die sich als was immer verwirklicht. Und das kann mit sich selbst nicht im Konflikt sein. Das nennt man Frieden. Es gibt gar nichts anderes, mit dem man in Konflikt sein könnte. Man hat doch gar keine Vorstellung mehr von Frieden. Man ist Frieden und was immer ist, ist Frieden.
Hat man dann auch nie wieder in seinem Leben einen Wutanfall?
Es gibt sein Leben nicht mehr. Welcher Wutanfall soll das sein und von wem soll der stattfinden?
Also wenn man jetzt mit dir zusammenlebt...
Ich bin ständig wütend. Da ist ständig Wut, was du als Wut bezeichnest, aber das ist ja. Spaß. Jeder weiß, dass es eine leere Wut ist. Ich könnte schreien, ich könnte sonst, aber keiner fühlt denn, dass da irgendwas kommt. Ich mache viele Leute fertig im Talk und jeder lacht hinterher und dann merkt, es trifft gar keinen. Das ist das Ganze, was da ist. Ich habe nichts gegen Wut, es ist reines Energie in Aktion, was ist daran? Ich weiß gar nicht, was gut und böse ist eigentlich mehr. Von daher ist es Wut oder wer bezeichnet sich als wütend?
Du würdest auch sonst, teilst du nicht mehr ein in Gut und Böse, heißt das für dich jetzt ein Mörder und ein Mutter Teresa dieselbe Qualität haben?
Im Wesen sind sie nicht verschieden. In ihrer Auswirkung schon. Und Mutter Teresa war ein gutes Beispiel von einer heiligen Frau, die immer darauf hingewiesen hat oder in ihren Briefen, dass sie eigentlich nur Gutes tut, damit sie ihre dunkle Seite bewältigt. Also nicht für andere da ist, sondern nur Sachen macht, die scheinbar gut sind, damit sie ihre eigene dunkle Seite nicht leben muss. Also da ist kein Mitgefühl von ihrer Seite auf andere gewesen. Sie hat sich ganz auf sich selbst bezogen. Und der Mörder macht das Gleiche. Der will Frieden haben. Beide wollen Frieden haben mit sich selbst. Der Mörder muss dann halt aus diesem ganz großen Druck, was um Unerträglichkeit, gibt es dann eine Explosion von Mord oder irgendetwas, was passiert. Ich kann da keinen verurteilen. Und wenn es eine Bestimmung war, dann ist es auch seine Bestimmung gewesen. Also ich könnte jetzt der Richter nicht sein davon. Obwohl, wenn ich da hingesetzt würde, würde ich auch richten. Wenn es denn sein soll. Ich habe viele, die Richter, die kommen und sagen, ja, wenn es wirklich keinen gibt, der was getan hat, wie kann ich dann noch einen für einen Mord für 20, 30 Jahre ins Gefängnis setzen? Ja, ich sage, aber du bist Bewusstsein und der ist Bewusstsein und Bewusstsein ist an allem schuld. Und Bewusstsein ist gemacht, dann gehört das Bewusstsein auch mal für ein paar Jahre ins Gefängnis. Wer sitzt da im Gefängnis? Wenn es die Regel ist, ist es halt so. Du wirst immer verurteilt für etwas, was du nie getan hast. Was soll's?
Wenn du jetzt deine Talks abhältst, ist das für dich schon ein Versuch, Menschen auf diese Todeserfahrung hinzuweisen, sie dorthin zu führen?
Die Intention ist einfach nur, mit mir selbst zu reden, mit mir selbst ständig zu sagen, hab keine Angst vor dem, was du bist. Und in dieser Angstfreiheit automatisch versinkst du in das, was deine Natur ist, wenn es wirklich stattfindet. Also ich biete einfach nur an, in dem Moment, wo keine Angst vor dem ist, was du bist, versinkst du automatisch wie in Schlaf und bist trotzdem noch wach. Also dieses Paradox. Du bist noch voll wach, aber schon alles schläft, was schlafen könnte, weil alles ist als... Und du bist trotzdem noch die Wahrheit, die du bist. Also die Abwesenheit, diese Angst vor der Abwesenheit, ständig mit dem zu sprechen, was man ist, und ständig darauf hinzuweisen, du bist auch das in der Abwesenheit, was du bist. Und die Angst davor ist einfach Wahnsinn. Also ein Irrtum, ein Missverständnis.
Sag das noch einmal, die Angst vor, die Angst vor dem, was man wirklich ist?
Ja, das ist wirklich das größte Missverständnis und das ist eigentlich Wahnsinn. Und da haben die meisten Angst vor, nämlich nicht zu sein und denken, nicht sein könnten sie nicht sein. Aber deine Natur, das Wesen von Sein, was du bist, das Leben, ist halt auch im Nichtleben, was Leben ist. Und die Angst davor ist die Todesangst. Und das ist Wahnsinn. Also dass das Leben Angst haben davor kann, das vor sich selbst, das kann auch keiner begreifen. Aber es passiert. Sobald es sich empfindet und sich definiert als etwas, was geboren ist, hat es Angst vor sich selbst. Und verteidigt dann ihr kleinen, leidvollen Körper, ihren Schmerz und das ganze sogenannte Relative, weil es denkt, es ist davon abhängig. Dieser Überlebenskampf ist in sich ein reiner Wahnsinn. Aber er passiert. Und mit mir selbst zu reden und darüber zu sagen, guck, das ist Wahnsinn, es passiert sowieso, aber hab keine Angst vor dem, was du bist, weil das ist der wahre Wahnsinn. Diese Verrücktheit, dass du denkst, du könntest ohne Sein nicht sein, vollkommener Wahnsinn. Aber ich tue mein Bestes, aber ich weiß, es hilft nicht.
Wenn der körperliche Tod eintritt, ist das dann das zu vergleichen mit dieser Art von Todeserfahrung, die man vor dem Sterben auch machen kann, die du 1978 gemacht hast?
Die ist nicht verschieden. Und immer wieder wachst du wieder auf und es gibt immer das Nächste. Es kommt immer nur das Nächste. Das Nächste, das Nächste, das Nächste. Ohne Unterbrechung. Also deine Natur hört nie auf. Die hat nie angefangen und hört auch nicht auf. Und die nächste Erfahrung deines Seins ist die nächste. Was es auch immer sein sollte. Und wie du dich erfährst, ist vollkommen irrelevant. Aber es wird als erstes immer ein Gewahrsein da sein, ein wahrnehmendes Gewahrsein, das dann in Wahrnehmung von Geist dann etwas Verschiedenes wahrnimmt. Und das hört nicht auf.
Heißt das, die absolute Todeserfahrung, die viele vor ihrem körperlichen Tod anstreben, nach der sie sich sehnen, passiert dann spätestens beim wirklichen körperlichen Tod, passiert sie dann sowieso?
Nur wenn dann beim körperlichen Tod noch dieses Gewahrsein oder das Bewusstsein da ist und sich wünscht, nicht wiedergeboren oder als was Bestimmtes wieder, dann ist es wieder als Nächstes wieder in diesem Relativen. Dann gibt es diesen Kreislauf von Wiedergeburt, der immer wieder in was Nächstes kommt, weil einer nicht sein will, wird er immer wieder geboren als etwas. Und hat immer wieder die gleiche Sehnsucht. Also die Sehnsucht pflanzt sich fort.
Und dass immer mehr Menschen auch diese Todeserfahrung machen?
Gibt's nicht. Die hat noch kein Mensch gemacht.
Ja, die von der du
warst. Ja, aber ich bezeichne mich ja nicht als ein Mensch, der etwas gemacht hat oder etwas hat. Ich hab die ja nicht. Ich bin das, was leben ist, was nicht sterben kann. Das heißt nicht, dass ich durch die Todeserfahrung zu dem geworden bin. Also es gibt jetzt nicht hier einen, der sich für beansprucht, er hat das jetzt geschafft und die anderen haben es nicht geschafft. Ich rede mit mir selbst, was gar keine Todeserfahrung braucht, um das zu sein. Es ist nicht notwendig, dass diese Erfahrung gemacht wird, für das, was du bist. Es gibt gar keine Notwendigkeit dessen. Also auch die Todeserfahrung ist nur ein Wort, nur eine Erfahrung unter Unendlichen.
Du hast aber vorher sehr wohl gesagt, es gibt eine Sehnsucht nach dieser Erfahrung und ein Streben danach. Und
die kann aufhören, aber die kann aufhören durch alles Mögliche. Die braucht keine Todeserfahrung, die kann einfach wegfallen. Es gibt keine Bedingung dafür. Es kann von einem Moment zum anderen weg sein, ganz by the way, ohne irgendeine große Erfahrung von irgendetwas. Es gibt für das die Absolutheit keine Bedingung, wie sie diese Sehnsucht fallen lässt. Wenn sie fallen gelassen wird, wird sie fallen gelassen. Durch was auch immer. Keiner weiß warum. Und auch die Todeserfahrung ist nur eine, was auch immer, extreme Erfahrung. Aber auch diese extreme Erfahrung ist für das, was Absolutheit ist, nicht notwendig.
Also es könnte auch sein, dass einer einfach von seinem Stuhl aufsteht und sich nicht mal als Ich erlebt.
Ja, wie auch immer. Beim Zähneputzen, beim Nächsten, was auch immer. Es gibt keine Bedingung in dieser Bedingungslosigkeit von Sein.
Heißt das dann auch, dass Menschen, die jahrelang Achtsamkeit üben, meditieren, Castaneda-Bücher lesen, würdest du sagen, sie machen das alles umsonst?
Nein, die machen das genau richtig, weil für die ist das genau richtig. Bloß für andere ist genau was anderes richtig. Und für beide weiß ich nicht, trotz dieser Castaneda-Erfahrung, trotz der ganzen Meditation, trotz Vipassana, trotz was immer du tust oder nicht tust, passiert es, aber nicht wegen etwas. Es gibt also keinen Wegen, also nicht durch irgendetwas tun, bestimmtes tun passiert es, was nicht passieren kann. Das ist ja kein Passieren. Es soll nur sein, was du nicht sein kannst. Das ist nicht bedingt an ein besonderes Erfahren oder besonderes Ereignis.
Glaubst du, dass deine Talks den Leuten trotzdem helfen, dieser Erfahrung oder diesem Bewusstsein, wie auch immer man es nennen soll, näher zu kommen?
Ich glaube, alle, die zu mir kommen, die haben schon dieses Aha. Also da ist diese Erfahrung schon passiert, aber sie können es nicht einordnen. Und dann mit ihnen zu reden, ist einfach nur, weil dann irgendwie da vorne kommt doch Angst auf, vor dem wieder. Und dann mit ihnen zu reden darüber, diese Angst ist irre. Ist nicht notwendig. Warum hast du Angst? Weil jeder, der kommt, der hat schon irgendetwas erfahren, was ihn dazu gebracht hat, sich auf sich selbst zu richten. Da ist schon etwas wach an sich, was sich schon auf sich selbst richtet. Und dann das noch darauf hinzuweisen, du kannst jetzt einen einfachen Weg haben, also ohne Widerstand, oder du widerstehst dem und das tut weh. Aber du kannst dich nicht entscheiden. Also darüber zu reden, ist so eine Art Selbsttherapie. Du kannst jetzt leiden, also die Geburt in dich selbst kann wehtun oder sie kann ein bisschen einfacher gestaltet werden. Aber die Entscheidung hat keiner.
Was wäre jetzt der schmerzhaftere Weg? Was wäre der einfachere
Weg? Der schmerzhafte Weg, wenn du versuchst, noch einen Grund im Leben zu finden, im Relativen deine Alltäglichkeit zu ordnen und bist immer auch diese Abhängigkeit wieder aufzubauen mit Beziehungen und dich davor zu wehren, eben, das ist alles. Der Versuch noch dem Leben, diesem relativen Leben einen Sinn zu geben, der tut weh. Weil er ist nicht mehr möglich. Also die Sinnlosigkeit frisst dich auf. So oder so. Und wenn die einmal angefangen hat, dich zu vernaschen, dann hast du keine Chance mehr.